Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Siemens-Pressekonferenz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2013. Wie Sie das kennen, wird die Pressekonferenz live im Internet übertragen und auch ins Englische übersetzt. Für nichtsprachige Teilnehmer liegen die Kopfhörer bereit und der englische Kanal ist unter 1 für Sie zu finden. Wie immer bitte ich Sie auch, dass Sie Ihre Handys auf stumm schalten oder auch abschalten und die Fotografen während der Pressekonferenz die Blitzlichter nicht benutzen. Es geht los mit einem Statement von Herrn Löscher zum ersten Quartal des Geschäftsjahres. Anschließend die Frage- und Antwortenrunde mit Herrn Löscher und Herrn Käser. Ich bitte Sie auch um Verständnis, dass wir spätestens um 8:15 Uhr diese Pressekonferenz beenden müssen. Sie wissen, wir haben einen etwas gedrängten Zeitplan durch noch eine mutmaßlich ja längere Veranstaltung nachher im Anschluss und zwischendurch um 8:30 Uhr haben wir unseren Analysten-Call, den Sie selbstverständlich aus dem Arbeitsraum heraus verfolgen können. Für 10 Uhr ist dann der Beginn der Hauptversammlung angesetzt, die Sie entweder auch wiederum aus dem Medienarbeitsraum oder von der Journalistentribüne aus verfolgen können. Ich möchte Sie auch noch mal darauf hinweisen, dass wie immer weder Bild- noch Tonaufnahmen aus dem Versammlungsraum nachher gestattet sind. Nun übergebe ich an Herrn Löscher zu seinem Statement.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen allen in diesem jungen Jahr 2013 noch Glück, Gesundheit und Erfolg. Wir haben heute in der Hauptversammlung, werden wir sicherlich einerseits auf einen Rückblick machen, auf ein bewegtes 2012, aber per Saldo auch auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012. Heute Morgen der Blick nach vorne. Wir blicken auf ein solides erstes Quartal. Im ersten Quartal lag der Umsatz mit €18 Milliarden leicht über dem Vorjahresniveau. Davon kamen 33% aus den Schwellenländern. Der Auftragseingang lag bei rund €19 Milliarden mit einem Anteil von bereits 36% aus den Schwellenländern. Gegenüber dem Vorjahr lag der Auftragseingang moderat unter dem Vorjahresquartal, im Wesentlichen, weil die Divisionen Rail Systems und Wind Power im Vorjahresquartal ein außergewöhnlich hohes Volumen an Großaufträgen buchen konnten. Bei Fossil sowie in der Zukunftssparte Smart Grids entwickelte sich die Auftragslage bei Projekten erfreulich. Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz, lag erstmals seit 3 Quartalen wieder über 1. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten liegt mit rund €1,3 Milliarden gleichauf mit dem Vorjahresquartal. Darin sind €116 Millionen an Projektbelastungen enthalten, ganz überwiegend bedingt durch die Verzögerungen bei Hochgeschwindigkeitszügen. Nun ein kurzer Blick auf die 4 Sektoren. Mit der Entwicklung der Umsätze und Margen sind wir insgesamt zufrieden. Das Ergebnis der Sektoren ist um 4% angestiegen auf €1,698 Milliarden, also knapp €1,7 Milliarden. Der Auftragseingang von Energie lag insgesamt auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das Ergebnis verbesserte sich und Fossil schnitt wieder besonders gut ab. Auch das Servicegeschäft hat sich sehr gut entwickelt. Mit erneut 3 Serviceaufträgen für industrielle Gasturbinen setzte sich Energie in Deutschland bereits 7-mal in Folge gegen seine großen Wettbewerber durch. Und das beweist auch die ungebrochene Schlagkraft von Siemens in unserem Heimatmarkt. Der Sektor Healthcare hat im ersten Quartal erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das mit €503 Millionen 38% höher lag als im Vergleichsquartal 2012. Im November stellte Healthcare auf dem Kongress der Radiologischen Gesellschaft Nordamerikas eine Reihe hochinnovativer Produkte vor. Zum Beispiel das neue kabellose Ultraschallsystem Accusyn Freestyle. Das Gerät vereinfacht den Einsatz hochmoderner Ultraschalltechnik in sterilen Umgebungen, wie zum Beispiel Operationssälen, und ermöglicht ganz neue Anwendungen wie die Zielortung bei therapeutischen Interventionen und Biopsien. Die Innovationskraft des Sektors zeigte sich auch bei der Verleihung des Deutschen Innovationspreises an Thorsten Niederdrenk, einen unserer Forscher bei Audiology Solutions. Herr Niederdrenk wurde für eine Erfindung ausgezeichnet, die erstmals die drahtlose Kommunikation zwischen Hörgeräten in beiden Ohren ermöglicht. Der Industriesektor konnte zuletzt die Akquisition des belgischen Industriesoftwareunternehmens LMS erfolgreich abschließen. Und damit bauen wir unsere Kompetenz im Wachstumsmarkt vertikale IT wie geplant weiter aus. Auftragseingang und Ergebnis des Sektors gingen moderat zurück und insbesondere in der Division Drive Technologies. Hier wirkte sich aus, dass das kurzzyklische Geschäft mit Industriekunden angesichts der weiterhin verhaltenen konjunkturellen Lage derzeit flacher verläuft. Dem Sektor Infrastructure and Cities gelang im Berichtsquartal mit dem Auftrag über 58 fahrerlose Züge für den Nahverkehr in Kuala Lumpur ein eindrucksvoller Erfolg. Die Order hat für Siemens ein Gesamtvolumen von 260 Millionen Euro. Insgesamt war der Auftragseingang bei Rail Systems rückläufig und hier kommt auch ein Basiseffekt aus dem vergangenen Jahr zum Tragen. Wenn Sie sich erinnern, haben wir im ersten Quartal 2012 den zweiten Großauftrag in Russland für die Sapsan-Hochgeschwindigkeitszüge verbucht. Meine Damen und Herren, 2013 ist für Siemens das erste Jahr unseres Unternehmensprogramms 2014 und damit ein Jahr des Übergangs. Wir wollen an Schlagkraft gewinnen, indem wir unsere Kerngeschäfte schärfen und Siemens noch gezielter auf wachstumsstarke Märkte ausrichten. In diese Richtung schreiten wir konsequent voran. Die Stärkung unserer Kompetenz in der vertikalen IT durch die Übernahme von LMS habe ich bereits erwähnt. Darüber hinaus läuft die Übernahme der Bahnautomatisierungssparte von Invensys durch den Sektor Infrastructures and Cities nach Plan. Parallel zu diesen Akquisitionen haben wir im vergangenen Quartal beschlossen, uns von den Geschäften Gepäcklogistik für Flughäfen, Postautomatisierung, von unserem Solargeschäft und von der chemischen Wasseraufbereitung zu trennen, da sie nur geringes Synergiepotenzial zu unseren Kerngeschäften aufweisen. Außerdem werden wir die Aktionäre heute auf der Hauptversammlung über unseren Vorschlag entscheiden, Osram als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Der Sektor Energie hat seine Strategie und seine Ziele im Zusammenhang mit Siemens 2014 auf seinen Capital Market Day im Dezember in den USA im Einzelnen vorgestellt. Im nächsten Quartal wird der Industriesektor auf der Hannover Messe und gegen Ende der Industriesektor 2013 seine Maßnahmen und Pläne vorlegen. Energie nannte auf seinen Capital Market Day bereits seinen voraussichtlichen Anteil an den in diesem Jahr geplanten Transformationskosten für Siemens 2014, nämlich 300 Millionen Euro. Und die Größenordnung für die anderen Sektoren beträgt 80 Millionen bei Healthcare, 400 Millionen bei Industrie und 240 Millionen für den Sektor Infrastructure and Cities. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ausblick. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir von der Weltwirtschaft keinen Rückenwind. Die Stimmung in Europa hat sich in der zweiten Hälfte von 2012 zwar ein Stück weit beruhigt, doch die Wirtschaftsleistung der Eurozone wird aller Voraussicht nach noch einmal zurückgehen. Die Prognosen der Konjunkturforscher für die USA sind noch sehr verhalten. Gleichwohl halten wir es für möglich, dass sich die wirtschaftliche Erholung dort eher beschleunigen könnte. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich die Verzögerung der Entscheidung über die Haushaltspolitik auswirken wird. Die Prognosen für Chinas Wirtschaftswachstum verbessern sich. An dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2013, den wir auf der Jahrespressekonferenz vorgestellt haben, hat sich nichts geändert. Wir erwarten ein moderates Wachstum des Auftragseingangs und einen Umsatz, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. Den Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten sehen wir bei 4,5 bis 5 Milliarden Euro. In dem Ausblick ist die rückwirkende Anwendung des Berichtsstandards IAS 19R bereits berücksichtigt. Alles in allem gilt, in einem unsicheren konjunkturellen Umfeld sind wir solide in das Geschäftsjahr 2013 gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir von der Weltwirtschaft keinen Rückenwind, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen, und unsere volle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Umsetzung unseres Programms 2014.
Herzlichen Dank, Herr Löscher. Ich darf nun um Ihre Fragen bitten. Herr Flämich, dann Herr Hübner.
Ja. Michael Flämich, Börsenzeitung. Ich habe zwei Fragen. Erstens, der Sektor I&C berechnet ja jetzt erst Ende 2013 über seinen Beitrag zum Sparprogramm. Die Summe von 240 Millionen Euro, die dort beigetragen werden sollen, ist in Relation zum Sektor relativ hoch. Welches sind dann die wichtigsten Ansatzpunkte aus Ihrer Sicht? Die zweite Frage allgemein zum Wachstum weltweit. Es fällt auf, dass Umsatz vor allen Dingen aufgrund Effekte in Amerika wächst. Das Gleiche gilt für den Auftragseingang. Die Schwellenländer lassen da relativ nach. Der Auftragseingang in Schwellenländern sinkt stärker als im Gesamtkonzern. Gibt es da eine leichte Verschiebung des wirtschaftlichen Schwergewichts Richtung Amerika oder ist es nur eine Momentaufnahme? Dankeschön.
Ich fange mal mit dem zweiten an, Herr Flämich. Ich glaube, wir gehen weiterhin davon aus, dass die Schwellenländer insgesamt auch Wachstumsmotoren bleiben wird für unser Geschäft. Das ist teilweise, das muss man Quartal zu Quartal natürlich ein bisschen anders betrachten, weil wir auch Großaufträge in diesen Regionen haben. Ich habe den russischen Auftrag im ersten Quartal 2012 für den Sapsan 600 Millionen Euro als Basiseffekt erwähnt. Also das bleibt weiterhin für uns ein wichtiger Schwerpunkt. Und da sehen Sie auch aus den 36%, die wir im AE bereits aus den Schwellenländern buchen. Aber im Quartal könnte es da durchaus einmal unterschiedliche Dynamiken geben, weil natürlich Großaufträge hier auch eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie an China, da hatten wir quasi im letzten Jahr eine relative Zurückhaltung, speziell bei den im Zugbereich. Mittlerweile hat China dort ein neues Programm verlautbart in der Größenordnung von 85 Milliarden Euro. Also wir gehen davon aus, dass speziell der sogenannte Inner-City-Verkehr in China jetzt wieder ein Schwerpunkt wird und für uns für dieses Geschäft nach vorne gerichtet auch wieder neue Chancen eröffnet wird. Also unterschiedliche Dynamiken pro Quartal, aber weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt für uns. USA, das ist ein wichtiges Element, vielleicht nicht ganz kurzfristig, weil wir wissen alle, dass ich persönlich gehe davon aus, dass der Pragmatismus der amerikanischen Politik hier die Oberhand behalten wird, dass man zu einem Abschluss kommen wird hinsichtlich den sogenannten Debt Ceilings, der Schuldenobergrenze. Und mittelfristig ist USA für uns ein ganz wichtiger Markt, weil gerade die Energiepolitik der USA zu einer Reindustrialisierung Amerikas heute schon führt und weiterhin führen wird. Und das hat für uns natürlich hervorragende Chancen, nicht nur für das Energiegeschäft, sondern nachgelagert auch für das Industriegeschäft. Also der US-Markt wird für uns ein wichtiger Wachstumsmarkt bleiben und wir gehen davon aus, dass der mittelfristig auch für uns entsprechende Dynamiken für unser Geschäft zeigen wird. Denken Sie auch an die Infrastrukturnachholungsprogramme in den USA.
Herr Käser zum IC-Sektor.
Und vielleicht zum IC-Sektor. Guten Morgen alle zusammen. Vielleicht nochmal zu Beginn, Herr Flämich. Ich meine, wir wissen ja, dass der IC-Sektor entstanden ist aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Geschäften und Divisionen. Und dort ist jetzt als erstes angesagt, dass wir in die Fokussierung der Geschäfte dort gehen. Ein erster Schritt ist gemacht worden mit der Akquisition der Automatisierung von Invensys. Und es werden weitere Schritte folgen, damit dieser Sektor auch mittel- und langfristig die Integrationsleistung erbringen kann, die wir von ihm erwarten. Die Beiträge werden insbesondere auch dahingehend kommen, dass wir die Zugtechnik fokussieren. Die Beträge werden kommen, dass wir in der Mittel- und Niederspannung Produktivitätsleistung erbringen, um dort auch die Margen in die Bandbreiten zu bringen, die der Wettbewerb dort schon hat.
So, der nächste, Herr Hübner, bitte.
Guten Morgen. Ich hätte auch zwei Fragen. Zum ersten zu Solel. Das sind jetzt nochmal 115 Millionen Wertberichtigungen. Inzwischen ist man da ja über den Kaufpreis hinaus wertberichtigt sozusagen. Da würde mich interessieren, wie kommt es und was ist da noch an zusätzlichen Belastungen zu erwarten? Und die zweite Frage auch zum Städtesektor. Mit einer Marge von 3% ist das ja relativ trostlos. Sind Sie nach wie vor überzeugt davon, dass das Konzept aufgehen wird, dass man da zusätzliches Geschäft gewinnen kann? Oder muss da was Grundlegendes passieren? Danke.
Ich fange mal mit dem Städtesektor an. Das ist also unzweifelhaft für uns eine richtige Entscheidung gewesen. Sie sehen ja mittlerweile auch, dass andere Firmen gerade da auch nachziehen. Denken Sie an die Samsung, die gerade jetzt quasi verlautbart hat, dass sie auch genau das ein ähnliches Konzept verfolgt. Ich möchte eines noch einmal klarstellen, weil es ein bisschen von Teilen auch sagen wir nicht unterschiedlich ein bisschen kommentiert wird. Wir haben natürlich, und das können wir gar nicht, am Ende des Tages müssen die städtischen Aufträge über Ausschreibungen vergeben werden. Daran ändert sich überhaupt nichts. Aber was wir durch diese Kundenfokussierung erreichen wollen, und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass es auch genauso passiert, ist, dass wir frühzeitig genau wissen, welche Ausschreibungen auch sagen wir, nach vorne schreiten, dass wir in der Lage sind, auch zu sehen, wo Budgets besser verteilt werden, die Lösungskompetenz früher einbringen und dass wir nicht nur warten, bis eine Ausschreibung definiert ist und danach uns quasi darauf zu bewerben. Also die frühzeitige Einbindung von Siemens in städtischen Lösungen, und die kann nur und darf nur fokussiert passieren. Da brauchen wir ein gutes Produktportfolio. Das muss ein wichtiges Service-Element haben. Da haben wir eine Integrationskompetenz. Und denken Sie jetzt, was das natürlich auch durch Invensys Rail zum Beispiel auch uns hier an neuen Chancen ermöglicht wird, gerade eine Integrationsleistung für den städtischen Signaltechnik und anderen anbieten zu können. Da gibt es aber keine kurzfristigen Wunder. Das wird mittelfristig für uns wird man das sehen. Der Herr Busch wird auch schon erste Erfolge zeigen und vorweisen, wenn er sich also den Capital Market Day stellt. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass man einfach bestehende Geschäfte sozusagen kundenorientiert ausrichtet und dann plötzlich da magische neue Wachstumsdynamiken sieht. Also guter Beginn, noch viel zu tun und speziell auch im Rail-Segment auch Herausforderungen, dem sich der Sektor jetzt stellen muss und auch stellt. Wir haben da schon viel darüber gesprochen, aber wir haben auch im Quartal Erfreuliches. Also Smart Grid zum Beispiel hat also ein gutes Wachstum gezeigt, auch die Building Technologies ist innerhalb des Sektors gut unterwegs, aber die Integrationsleistung als zusätzliches Wachstum mittelfristig und erste Ansatzpunkte des Erfolges.
Herr Käser zu Solel.
Zu Solel vielleicht die 150 Millionen, die wir im Q1 ausgewiesen haben, setzen sich zusammen mit 115 Millionen an Abschreibungen und Wertberichtigungen, auch im Zusammenhang mit einem Projekt in Spanien, und zu 35 Millionen circa aus einem, wenn Sie wollen, operativen Verlust heraus. Die zusätzlichen Belastungen wurden notwendig, weil sich die Erwartungen in diesem Projekt doch nicht so erfüllen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir können auch nicht ausschließen, dass es hier zu weiteren Belastungen im Jahresverlauf kommen wird.
Wir bleiben nochmal da und gehen zu Herrn Köhn und dann kommen wir zu Ihnen.
Ja, das ist eine Steuervorlage. Sonderbelastung. Herr Käser, können Sie vielleicht sagen, was im Moment absehbar ist für dieses Jahr? Wir haben ja gerade Solel gesagt, wobei mich wundert, dass Solel, die ja quasi kein Geschäft macht, also eine hohe Abschreibung in Spanien hat für ein Projekt. Vielleicht können Sie das nochmal bitte erläutern. Also Sonderbelastung in diesem Jahr, was ist bisher absehbar? Sie haben 28 Millionen für die Anbindung, Nordsee-Anbindung Offshore-Projekt zurückgestellt bzw. abgeschrieben. Jetzt ist ein Dreivierteljahr vergangen, seitdem das hochgekommen ist. Gibt es dort irgendeine Entwicklung, die erwarten lässt, dass es weniger schlimm wird oder schlimmer wird als erwartet? Können Sie da vielleicht noch was zu sagen? Und dann das leidige Thema ICE, die 116 Millionen. Ich unterstelle mal, dass 115 von diesen 116 Millionen auf den ICE zutreffen. Also es wird ein dreistelliger Betrag sein. Und wie ist denn da der Stand der Dinge?
Herr Köhn, guten Morgen. Also zunächst einmal nochmal zu der Nordsee und diesen Projekten, die wir gerne auch als 4+1 Projekte bezeichnen. Die sind ja auch hinreichend bekannt. Der Grund, warum hier immer wieder auch natürlich kleinere Wertberichtigungen notwendig sind, liegt im Wesentlichen darin, dass wir im Grunde die gesamten Projekte auf eine Grossmarge null abgeschrieben haben. Das heißt also, es gibt bei jeder kleineren Projektverzögerung oder bei kleineren Mehrkosten auch dann bereits wieder eine Buchung, die sich dann in solchen Belastungen niederschlägt. Insoweit würde man selbst auch bei einem weitgehend erwarteten Verlauf immer wieder mit kleineren Belastungen rechnen müssen, weil die Grossmarge der Projekte an sich bereits null ist. Die Solartechnik
Wie ich schon sagte, hatte 115 Millionen Projektbelastungen plus Abschreibung von langlebigen Wirtschaftsgütern. Das heißt, es geht also mehr auf die Vermögensseite als auf die Umsatzseite. Die ist ja mit den 35 Millionen Verlust operativer Natur berücksichtigt. Und die Art und Weise, wie man die Belastungen ermittelt, sind die erwarteten Projektkosten, die man dann in Vergleich stellt mit den erwarteten Erlösen. Und so ergeben sich daraus die erwarteten Mehrbelastungen über Zeit. Wenn wir sagen, dass wir weitere Belastungen nicht ausschließen können, dann ist das dem Umstand geschuldet, dass wir hier doch über eine Art Pilotprojekt sprechen, das an sich in dieser Weise bisher noch nicht gebaut worden ist. Und daraus gibt es natürlich eine Unsicherheit im weiteren Verlauf der Fertigstellung. Im Übrigen ist es ja auch so, dass gerade in Spanien auch teilweise sogar retroaktiv die Legislaturen bezüglich der Förderung verändert worden sind. Und das spielt natürlich auch hier, wenn auch eine untergeordnete Rolle. Bei den 116 Millionen Projektbelastungen im I&C-Sektor handelt es sich tatsächlich, wie Sie schon sagen, um die Schnellzüge. Und auf dieser Plattform haben wir auch die 116 Millionen gebucht. Also wir haben alles gebucht, was wir heute als überwiegend wahrscheinlich erkennen und bewerten natürlich im Jahresverlauf die Entwicklung immer wieder neu.
So, nächste Frage hier, bitte.
Guten Morgen, Richard Weiß von Bloomberg News. Herr Käser, Sie sagten gerade, Sie wollen Mittel- und Niederspannungsgeschäft die Profitabilität verbessern. Trauen Sie sich ein klares Bekenntnis zu dem Bereich zu? Bleibt der mittel- und langfristig bei Siemens oder liegt die Zukunft vielleicht eher außerhalb des Konzerns? Zweite Frage wäre NSN erfreulich, zweites Quartal in Folge mit Gewinnbeitrag. Inwiefern verstärkt das Ihre Verhandlungsposition im Hinblick auf einen möglichen Exit aus NSN, sind Sie da schon in Gesprächen oder überlegen Sie vielleicht einen Merger? Und dritte Frage wäre kurzzügiger, Industrial Automation and Drive Technologies, können Sie uns was darüber sagen, wie der Januar lief und was Sie für das laufende Q2 des Fiskaljahres erwarten?
Ja, das war ja eine Tour de Raison fast durch das ganze Unternehmen. Ich darf vielleicht mit den kurzzügigen anfangen. Da muss man auch schnell die Aussagen treffen, sonst können Sie ja auch schnell verändern. Das ist ja auch die Natur der Kurzzügiger. Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir im Q1 außerordentlich zufrieden waren mit der Entwicklung, der Ertragsentwicklung, insbesondere der Industrial Automation, weil sie eben trotz eines sehr verhaltenen Volumensentwicklung sehr gute Margen erzielt hat. Das zeigt auch die Kosten- und Produktivitätsstärke in diesem Element. Das gilt im Übrigen auch für Teile der Drive Technology, wo wir ebenfalls sehr zufriedenstellende Ergebnisse in einem an sich stagnierenden Markt erzielen konnten. Und wir beabsichtigen auch hier weiter die Kostenposition zu festigen, weil das die einzige Antwort darauf ist, gegen kurzfristige Schwankungen der Nachfrage. Natürlich gehen wir davon aus, und das haben wir immer auch deutlich gemacht, auch im Übrigen, als wir die Prognose für das Geschäftsjahr 2013 gesetzt haben, dass die Kurzzykliker eher von einer Peak-Situation, also von einem starken Nachfrageniveau ausgehen und wenn sie sich ändern, auch die Gefahr besteht, dass es einen moderaten Rückgang der Nachfrage gibt. Das haben wir im Q1 nicht gesehen, weil Amerika sehr stark war, auch die deutsche Industrie, Automobiltechnik und Maschinenbau sind ja hier die besonderen Kunden, sich eigentlich gut entwickelt haben. Aber wir wissen natürlich auch, dass China in seiner Nachfrage als Industrienation frühestens im zweiten Kalenderhalbjahr wieder eine Hilfe hier sein wird für die Nachfrage. Insoweit gehen wir davon aus, dass in den nächsten Monaten auch hier eine sehr verhaltene Topline-Entwicklung sich ergeben wird mit einem gewissen Trend nach unten. Zur Mittel- und Niederspannung, ich meine, wenn Sie sich den Bereich IC ansehen, dann gibt es hier drei wesentliche Bereiche. Das ist die Verkehrstechnik im weiteren Sinne, dann ist das die Rail Automation und die Smart Grids, das ist eine sehr softwaregetriebene Geschäftsart, in der wir sehr erfolgreich sind und uns dort auch verstärkt haben. Und es gibt als dritten großen Bereich die Mittel- und die Niederspannung. Wir sind in der Mittelspannung stark, traditionell stark und können uns auch hier im Wettbewerbsvergleich sehen lassen. Bei der Niederspannung haben wir gutes Potenzial, auch die Branchenmargen zu erreichen, die also deutlich zweistellig sind. Und daran wird gearbeitet und auch dort ist ein Schwerpunkt eben dieser Produktivitätsnotwendigkeiten, um das zu erreichen. Jetzt einfach abzuleiten, dass das im Unternehmen keinen Platz hat, nur weil wir hier Aufholbedarf hat, wäre, glaube ich, nicht naheliegend. Ich meine, das Schöne daran ist, dass der Markt, die Branche zweistellige Ergebnisse zulässt und es wäre unglücklich, wenn wir das nicht auch schaffen können. Zu NSN freuen wir uns natürlich zunächst einmal, dass die Ertragsentwicklung in den letzten beiden Quartalen sehr befriedigend war, auch wenn sie natürlich mit einer bitteren Restrukturierungsabfolge erkauft wurde. Wir sehen, dass der Wettbewerb im Augenblick darüber spricht, was NSN vor 2-3 Quartalen gemacht hat. Und ich glaube, NSN ist gut beraten, sich darauf zu konzentrieren, was es erreicht hat und diesen Wettbewerbsvorteil auszubauen. Und alles andere werden wir dann mit unserem Partner in Finnland besprechen.
So, jetzt Herr Hasel wieder und dann Frau Kraas.
Haso wieder vom ZDF. Herr Löscher, wenn man sich die Windparks anguckt oder die ICEs für die Deutsche Bahn, ist Ihnen das manchmal unangenehm oder sogar peinlich, was Ihr Konzern da abliefert?
Also lassen Sie das Ganze einmal im Kontext, wenn da ein bisschen im unterschwänglich durchdringt, also kann Siemens Großprojekte. Wir haben derzeit 1500 Großprojekte mit einem Volumen von über 100 Milliarden Euro. Dass Sie das einmal im Kontext sehen. Wir sind im Offshore-Windbereich Nummer 1 weltweit. Wir haben auch da erfolgreich, also sind auch da erfolgreich in der Abarbeitung. Die 4 Projekte, die habe ich schon eindeutig, da gibt es von mir eindeutig Aussagen seit dem Beginn. Da hätten wir eines nehmen sollen, das mit den Unsicherheiten, da haben wir 4 genommen. Die Mannschaften konzentrieren sich heute darauf. Der Herr Käser hat das ja schon ausgeführt, wir haben zurzeit da quasi alles im Plan, da gibt es keine weiteren Verzögerungen. Die ersten beiden Projekte kommen in die zweite Hälfte 2014, das dritte Projekt kommt innerhalb der ersten Hälfte auch 2014 und das vierte ist im Plan, das ist also das sogenannte Silvin-Projekt 2015. Aber wenn Sie sich einmal die Mühe machen und einmal so in eine Werft reingehen und sich diese Stahlkolosse anschauen, dann sieht man natürlich auch, dass die Herausforderungen da im Stahlbau schon gewaltig sind. Und wenn man sich dann noch weiters vor Augen führt, dass diese Anbindung 120 Kilometer vor der Küste ist, mit Unsicherheiten der Bodenverhältnissen und anderen Unsicherheiten, regulatorischen Herausforderungen, die ja die Regulatoren auch noch in der Art und Weise noch nicht gemacht haben, dann ist das Neuland, dem sich der Regulator stellt, der Kunde stellt und die Industrie stellen muss. Und dass man da ursprünglich von einer Zeitachse ausgegangen ist von 33 Monaten und mittlerweile auch zwischen Regulator, Kunden und Industrie festgestellt hat, dass das eben in diesem Zeitplan nicht zu machen ist, sondern dass man heute davon ausgehen muss, in der Größenordnung von 50 Monaten, dann sind das alles Erfahrungswerte, die quasi Kunde, Regulator und Industrie mittlerweile gemacht haben, wir unsere Projekte abarbeiten, aber das sind schon herausfordernde Herausforderungen, die man jetzt ganz konsequent angehen muss und das ist eine industrielle Herausforderung, nicht nur eine Siemens-Herausforderung, es sind auch alle anderen Industriepartner davon betroffen und das ist wichtig für die deutsche Energiewende, zeigt aber auch, dass man quasi, wenn man Neuland betritt, und auch in der Art und Weise Offshore-Windparks mit dieser Küstenentfernung vor Ort installiert, dann ist das Neuland, dem wir uns stellen und den stellen wir uns. Der ICE ist, bei den ICEs ist es genauso. Wir haben also, wenn Sie sich also quasi anschauen, wie ist denn unser weltweites Zuggeschäft? Der ICE fährt extrem erfolgreich in China, in Russland, in Spanien. In Russland fährt er mit Temperaturschwankungen bis minus 40, plus 40, mit 99% Zuverlässigkeit, pünktliches Ankommen, Service geliefert von Siemens. Das Zuggeschäft von Siemens hat eine Strecke hinter sich zwischen Erde und Sonne. Das ist ein erfolgreiches Geschäft, dass wir natürlich auch Herausforderungen haben, also mit den 16 Zügen, die wir hier anbieten, das ist klar, das haben wir getan. Wir sind da im intensiven Dialog auch mit dem Regulator, mit dem sogenannten EBA-Eisenbahnbundesamt, mit der Bahn und uns. Da gibt es heute nichts Neues zu sagen. Da gibt es die Herausforderungen, die der Herr Grube selbst gesagt hat. Wenn quasi es völlig unterschiedliche Herausforderungen gibt, wie quasi Flugzeuge zugelassen werden oder eine Automobilindustrie zugelassen wird und wir dann sozusagen in einem Einzelzulassungsverfahren pro Zug im Zuggeschäft uns anstellen oder die Herausforderungen, dass man sozusagen, wie man grenzüberschreitenden Verkehr in Europa wirklich gestaltet, dann sind das Dinge, die auch wir uns stellen. Da gibt es heute nichts Neues, aber das Zuggeschäft von Siemens, das kann Siemens, das betreiben wir erfolgreich und mit diesen Zugserien haben wir Herausforderungen, die wir angehen und an diesen Herausforderungen arbeitet die Mannschaft.
Frau Quas.
Dankeschön, Quas von Dow Jones. Ich hätte auch zwei Fragen. Zum einen würde mich interessieren, ob es konkrete Fortschritte gibt beim Verkauf der Wasseraufbereitungs- und Paket- und Sortieranlagensparte. Und dann zum anderen der unvermeidliche Blick auf die Konkurrenz. Wenn man sich die Zahlen von General Electric ansieht, stehen die durchaus besser da. Da hat der Umsatz zuletzt um 7,5% zugelegt und das Ergebnis um 12%. Haben Sie eine Erklärung, warum Siemens nicht so stark an dieses Vorbild anknüpfen kann und weiter hinter der Konkurrenz zurückbleibt? Danke.
Fangen wir mal mit der zweiten an. Siemens stellt sich vielen, vielen Wettbewerbern weltweit. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine ganz simplifizierte Betrachtung, dass wir sozusagen uns einen anschauen, der in Wirklichkeit ja auch nicht wirklich hundertprozentig vergleichbar ist. Der hat eine riesen Finanzsparte, der hat ein riesen Turbinengeschäft für Flugzeugen und andere Elemente. Also viele Wettbewerber, aber dass wir quasi hier an Boden verloren haben versus wo wir quasi 2011 angekommen ist und dass wir den Anspruch haben, hier auch aufzuholen. Das ist unzweifelhaft.
Herr Gräser, zu dann darf ich vielleicht zu dem Komplex Wasser- und Paketanlagen kommen. Hier ist es so, dass wir nach der Ankündigung, diese Geschäfte zu veräußern, jetzt damit begonnen haben, diese Geschäftsanteile aus dem Buchungskreis, wenn Sie so wollen, des Hauses herauszunehmen, sie als selbstständige Einheiten zu formieren. Man spricht auch von einem Carve-out, also einer Ausgliederung. Das ist im vollen Gange, läuft auch planmäßig. Es gibt zu allen Teilen, sowohl Wasser wie auch der Postautomatisierung und auch den Paketsortieranlagen, ein beachtliches Interesse, das bisher auch bei uns eingegangen sind. Und wir werden jetzt diese Ausgliederung zunächst einmal fertigstellen. Dann werden die jeweiligen Daten dazu dieses Geschäftes in einen Datenraum eingestellt, der dann zugänglich ist für Interessenten, die daraus dann ihre Angebote generieren. Also insoweit sind wir hier im Plan und gehen auch davon aus, dass die Pläne, wie wir sie uns gelegt haben, auch erfüllt werden können. Ja. Bitte? Für alle drei Bereiche, für das Wasser, für die Paketsortieranlagen und auch für die Postautomatisierung, die wir ja auch hier adressiert haben.
So, Sie werden verstehen, dass es bei dem Konkretisierungsgrad bleibt in dieser Frage. Ich habe jetzt mehrere weitere Wortmeldungen und ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich Sie darauf hingewiesen hatte, wir müssen um 8.15 Uhr schließen, um auch pünktlich im weiteren Tagesverlauf zu bleiben. Es geht weiter bei Herrn Bryant und Frau Sheehan. Herr Bryant.
Ja, guten Morgen, Chris Bryant von der Financial Times. Ich hatte drei Fragen. Eine Frage erst zu Free Cash Flow. Die Performance in den ersten Quartal war eher schlecht. Die Frage ist, wie lässt sich das erklären? War das alles zu erwarten? Zweite Frage bitte zu Investment in Europa. Es werden natürlich alle Politiker in Europa zurzeit, dass die Industrie hier investiert. Gleichzeitig macht es wenig Sinn, wenn es kein Wachstum gibt. Erkennen Sie diese Spannung und was ist der Antwort dazu? Und dann Herr Lösche, mit Blick auf der Hauptversammlung, auch der aktuelle Berichterstattung, was eher kritisch ist zurzeit. Fühlen Sie sich unter Druck? Ist diese Kritik berechtigt und planen Sie, Ihren Führungsstil in irgendeiner Art und Weise zu ändern? Danke.
Siemens ist erfolgreich unterwegs und ich bin ruhig und gelassen und das Führungsteam ist geschlossen und arbeitet am Erfolg des Unternehmens. Daran ändert sich nichts und auch 2013, 14, 15 und die weiteren Jahre werden genauso konsequent, ruhig und gelassen angegangen. Europa, Chris, das ist natürlich, das ist logischerweise eine Herausforderung. Da gibt es aber auch Unterschiede. Wenn Sie sich, die deutsche Industrie hat ja gerade gezeigt, dass man mit Produkten, die weltweit nachgefragt wird oder werden, dass wir hier die Antworten haben und die industrielle Breite natürlich hier auch für uns weltweit auch nutzen können. Das heißt, Europa ist eine wichtige Industriebasis für Siemens. Hier betreiben wir auch einen Großteil unserer Forschungsaktivitäten, daran ändert sich überhaupt nichts. Die industrielle Stärke, die wir hier haben, die werden wir weiter nutzen für unser Weltgeschäft. Denken Sie an das Turbinenwerk in Berlin. Also wir haben ja viele Werke auch, die in Europa im globalen Werkverbund sehr, sehr erfolgreiche Produkte auf den Markt bringen. Aber die inkrementellen Investitionen werden sich immer dorthin wenden, wo auch Wachstumschancen für Siemens gegeben sind. Und dort, wo sie größer sind, werden wir natürlich inkrementell auch uns dorthin investiv weiterentwickeln. Und die Schwellenländer sind ja mal gegeben. Der Süden Europas, wir wissen alle, dass Europas quasi jetzt in einen Prozess der strukturellen Anpassungen ist und dass wir uns selektiv dort, wo wir Chancen sehen, natürlich auch hier weiter investieren werden. Das ist ganz klar. Aber die Chancen, die sich auf den Weltmärkten bieten, müssen wir nutzen. Und Siemens ist global gut aufgestellt. Und daher werden wir sie dort setzen, wo wir sie auch sehen.
Zum Free Cashflow, Herr Käser.
Zur Free Cashflow-Entwicklung ist es so, dass wir ja bereits in unserem Fiscal Q4 deutlich gemacht haben, dass wir eine sehr günstige Entwicklung haben und etwa 800 Millionen bis eine Milliarde, die wir im Q4 verbuchen konnten, eigentlich für das Q1 ursprünglich geplant war. Insoweit sorgt uns die Entwicklung als solche nicht. Allerdings werden wir darauf achten, dass sich der Free Cash Flow jetzt im Jahresverlauf auch wieder deutlich verbessert.
Frau Schien.
Ja, guten Morgen, Maria Schien von Reuters. Ich habe noch eine Frage zu USA. Es heißt im Moment, jeder, der was auf sich hält, investiert in USA, weil die Aussichten da auf längere Sicht sehr gut sind. Könnten Sie dazu noch ein paar Worte sagen, wie Ihre Erwartung da ist?
Ja, gerne. Das habe ich schon versucht. Wir haben ja quasi über 25 Milliarden in den letzten Jahren in den USA investiert durch Zukäufe. Wir haben also unseren Footprint in den USA ausgebaut. Wir sind mit über 60.000 Mitarbeitern auch, sagen wir, sehr, sehr stark in den USA unterwegs. Wir haben eine große Geschichte in den USA und wir sehen über unser Geschäft, wenn Sie sich anschauen, das Portfolio von Siemens auf der einen Seite und die Notwendigkeit, Infrastrukturen zu erneuern, die Chancen, die sich Amerika jetzt sich erarbeitet durch das Shale-Gas und die Gastechnologien, die hocheffizienteste Turbine. Wir haben ja mittlerweile die 8000H, die haben wir mittlerweile 20 Stück verkauft, davon 9 Stück allein in den USA. Da sehen Sie schon auch, dass wir im unmittelbaren Geschäft hier schon partizipieren, Dynamiken sehen und wir werden da weiter investieren. Also USA bleibt ein Wachstumsmarkt, davon sind wir überzeugt. Und wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und auch das Industriegeschäft. Also Herr Gesser hat darauf hingewiesen, dass ja gerade auch die Industrie, auch in den USA, ob das Automobil ist, ob das quasi Chemie und andere sind, das sind alles Industriesparten, die zurzeit in den USA gut unterwegs sind. Auch neu investieren, denken Sie daran, ob das Basischemikalien sind, ob das Cracker sind, dann ist das immer ein erster Schritt, dann kommt die nachgelagerte Fertigungsindustrie, also das heißt die Reindustrialisierungsinitiative der amerikanischen Regierung ist im Gang und das eröffnet für uns natürlich also Wachstumschancen und die werden wir auch nützen und wir sind heute gut aufgestellt und wir sehen das auch als einen wichtigen Wachstumsmarkt neben den Emerging Markets.
Denken Sie doch einfach auch nur noch mal an unsere neue Gasturbinenfabrik in Charlotte. Das ist ja eine große Investition auch gewesen im Hinblick auf die Reindustrialisierung und die Gasindustrie in den USA. Und ich meine, wir können heute, Siemens kann heute über Amerika schon sagen, dass wir in Heimatmärkten unserer Wettbewerber hervorragend aufgestellt sind und viele Wettbewerber davon träumen, in den Heimatmärkten der Wettbewerber auch so gut aufgestellt zu sein. Also da können wir uns wirklich sehen lassen, auch wenn uns nicht immer alles überall gelingt, aber in Amerika sind wir gut, profitabel und auch sehr stark aufgestellt.
Die nächste Frage kommt da und ich muss die Rednerliste leider jetzt schließen, weil wir sonst die Zeit nicht einhalten können. Bitte letzte Reihe.
Matthias Kamp, Herr Löscher. Nochmal zu den Offshore-Windparks. Habe ich Sie richtig verstanden? Eben 3 der 4 Projekte gehen im kommenden Jahr ans Netz, 2014. Ja? Und zweite Frage, nochmal zur Konjunkturentwicklung. Sie sagen, Sie erwarten keinen Rückenwind. Wann würden Sie denn sagen, ist denn dort wieder mit Impulsen zu rechnen? Und besonders mit Blick auf Europa, sehen Sie hier wirklich Fortschritte bei strukturellen Reformen in den Krisenländern und sind wir dem Turnaround nahe?
Ja, dann fange ich einmal, das haben Sie richtig verstanden, Herr Kamm, das ist genauso, wie ich das beschrieben habe, mit den Netzanbindungen der Nordsee. Europa, das muss, also ich möchte ausdrücklich sagen, ich habe hohe Anerkennung, mit welcher Konsequenz auch in bestimmten Ländern, denken Sie an Spanien, es sind strukturelle Maßnahmen in einer Art und Weise auch politisch jetzt angegangen, die relativ kurz, wenn Sie sich die Lohnstückkosten zum Beispiel in Europa anschauen, dann sieht man ja ganz deutliche Trendwenden auch, man sieht also auch schon erste Erfolge oder einen Premierminister Monti in Italien, Portugal, aber es ist auch eines klar, man kann Themen, die langfristig in der Mache waren, nicht jetzt Erwartungen wecken, dass das kurzfristig einfach so durch Maßnahmen einfach gelöst werden. Also der strukturelle Anpassungsprozess, der dauert Jahre, wie man Industrien und Fertigungsstrukturen branchenmäßig erweitert, wie man junge Unternehmen incentiviert, dass sie auch Voraussetzungen finden. Letzten Anpassungen strukturell in Frankreich mit der Flexibilisierung jetzt, das Abkommen, was geschlossen wurde. Es gibt viele positive Signale, aber das wird aber nicht dazu führen, dass es dann plötzlich und schnell einfach zu einer Trendwende kommt. Wir gehen davon aus, dass der Anpassungsprozess dauert, dass es Chancen gibt, dass sich das, und es war wichtig, die Beruhigung, die ja quasi die Politik geschaffen hat auf ihren Gipfel und die EZB. Aber kurzfristig erwarten wir da auch in Europa keinen Rückenwind.
Meine Damen und Herren, alle Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden konnten, besprechen Sie bitte mit den Pressekollegen, die den ganzen Tag für Sie verfügbar sind. Um 8.30 Uhr gibt es den Analyst Call, den Sie aus dem Medienarbeitsraum verfolgen können. Wir hören uns wieder zum 2. Mai zu unseren Halbjahreszahlen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Wir wünschen Ihnen die notwendige Kondition. Herzlichen Dank. Applaus